HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Corona und Energie, zwei Krisen auf einmal oder kurz nacheinander. Das trifft auch die Krankenhäuser in Hessen ziemlich heftig. Und darum ging es heute beim Hessischen Krankenhaustag, unter anderem die Corona-Krise und die mögliche neue Welle, die da kommen mag, aber auch die Energiekosten. Andreas Meyer-Feist mit einem Blick auf die hessischen Kliniken und der Frage, wie gut sie für kommende Herausforderungen aufgestellt sind.
Corona und Kostenexplosionen, beides zusammen für den Direktor der Hessischen Krankenhausgesellschaft, Professor Steffen Gramminger.
Schlichtweg nicht mehr beherrschbar.
Viele Kliniken erwarten mehr Hospitalisierungen, wenn sich die Pandemie weiter ausbreiten sollte, mit allen Folgen für die übrige Leistungspalette der Kliniken. Dazu kommen neue Probleme. Für Gas und Strom muss viel mehr bezahlt werden als noch vor einem Jahr. Unerwartete Mehrausgaben für die Krankenhäuser. Die Hessische Krankenhausgesellschaft rechnet auch mit einer Explosion bei den Sachkosten, also beim gesamten Krankenhausbedarf. Grund: die galoppierende Inflation.
Allein im Energiebereich rechnen wir mit Mehrkosten in Höhe von über 500 Millionen Euro für die hessischen Krankenhäuser.
Ohne kurzfristige Energie- und Inflationszuschläge würden viele Kliniken tatsächlich vor dem Ruin stehen, warnt Professor Steffen Gramminger. Der Ärger richtet sich vor allem gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD. Er habe den Kliniken versprochen, sie sicher durch Herbst und Winter zu bringen, aber mehr sei bisher von ihm nicht zu hören. Die Krankenhäuser könnten gestiegene Preise nicht einfach weitergeben, wie das im Einzelhandel oder in der Gastronomie möglich sei. Fallpauschalen würden erst mit großer Verzögerung angepasst. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Daniela Sommer versteht die Klagen der Kliniken. Die mit den Krankenkassen zu Beginn des Jahres ausgehandelten Vergütungssätze müssten nach oben angepasst werden.
Die Landesregierung darf die Krankenhäuser nicht im Regen stehen lassen, nicht in dieser schwierigen Zeit.
Das Gesundheitsministerium jedoch sagt, dass schon viel gegen Liquiditätsengpässe getan worden sei. Fördermittel seien vorzeitig ausgezahlt worden. Und die Kliniken dürften freier entscheiden über die Verwendung. Die Pauschalförderung des Landes habe sich binnen 5 Jahren mehr als verdoppelt, auf rund 300 Millionen Euro in diesem Jahr. Das spiegelt die Lage im Frühjahr. Im Sommer schon wurde die Perspektive düsterer. Und Gesundheitsminister Kai Klose kündigte an, auch die Kliniken nicht im Stich zu lassen.
Es geht am Ende ja immer um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung, den zu gewährleisten ist unser Ziel.
Andreas Meyer-Feist hat berichtet über die Lage der Kliniken in Hessen zum Anlass des Hessischen Krankenhaustages heute. Und wir bleiben beim Thema Medizin. In Berlin findet derzeit der Deutsche Hausärztetag statt. Da geht es um die Zukunft der Hausärzte unter anderem. Denn die sind besonders auf dem Land ziemlich rar gesät. Und da ist es überhaupt nicht so einfach, einen Hausarzt zu finden. Im Lahn-Dill-Kreis gibt es deshalb ein Landarztnetz. Das will dagegen angehen. Das kümmert sich zum Beispiel um Praxisübernahmen und um die Anstellung von Landärzten und versorgt so 8000 Menschen in der ländlichen Region. Alina Leimbach hat es sich für uns angesehen.
Breitscheid ist eine kleine Kommune in Mittelhessen. Gerade einmal 4500 Einwohner leben hier in der Nähe des Dreiländerecks. Doch im medizinischen Versorgungszentrum im Ort ist reger Betrieb. 8 Ärzte arbeiten hier im MVZ. Betrieben wird das Ganze vom Landarztnetz. Das versucht über attraktive Konditionen Landärzte zu gewinnen. Eine von ihnen ist die 35-jährige Alexandra Leber. Sie hat sich bewusst entschieden, hier auf dem Land in Breitscheid ihre Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin zu machen.
Man versorgt Patienten im Optimalfall eben über einen langen Zeitraum und erstellt so nicht nur eine Momentaufnahme der aktuellen Beschwerden, sondern hat ja den Patienten so als Ganzes vor sich. Dadurch entsteht natürlich auch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, was ja für eine gute Arzt-Patienten-Beziehung definitiv wichtig ist.
Dabei kommt sie gar nicht aus der Region und wollte, wie viele ihrer Kommilitonen, eigentlich im Krankenhaus arbeiten. Ein wichtiger Grund, warum sie sich umentschieden hat, das Landarztnetz im Lahn-Dill-Kreis.
Dass man eben in einem Team arbeitet, dass man so gesehen nie allein ist und man bei Fragen oder kritischeren Fällen eben KollegInnen nochmal hinzuziehen kann. Dazu kommt natürlich auch, dass gerade durch gut durchführbare Teilzeitmodelle auch eine gute Vereinbarkeit von Job und Familie gegeben ist.
Seit 2014 gibt es das gemeinnützige Landarztnetz im Lahn-Dill-Kreis. Das übernimmt Praxen von Hausärzten, die aufhören wollen, und hilft bei der Nachfolgesuche. Das fällt als Landarztnetz ein wenig leichter als anderen, sagt der ärztliche Leiter und Allgemeinmediziner Michael Saar.
Das Landarztnetz bietet Ihnen eine Arbeitsstelle an, die frei ist von bürokratischer Verwaltung. Das macht das Krankenhaus für uns, die ganze Personalmanagementgeschichte, Abrechnungsgeschichte. Und die Ärzte müssen keine Investitionen tätigen. Alles, was hier angeschafft wird, finanziert das Landarztnetz, ohne dass es den Einzelnen belastet.
Weil das Landarztnetz gemeinnützig ist, fließen keine Gewinne an private Investoren ab. Eine weitere Besonderheit: Die Ärzte sind beim Landarztnetz angestellt, mit einem festen Gehalt und Dienstwagen. Auch Teilzeitmodelle sind möglich.
Das ist das, was ja die Ärzte jetzt heute nachfragen. Wir haben ja auch schon immer mal Bewerbungen, dass Ärzte einfach sagen, ich würde gerne nur 30 Stunden arbeiten. Das ist hier möglich. Wenn Sie eine Einzelpraxis übernehmen wollen, dann sind Sie einfach gezwungen, von morgens 7 bis abends um 7 die Versorgung aufrechtzuerhalten. Und zwar immer.
An 4 Standorten im Landkreis betreibt man so Praxen und versorgt rund 8000 Menschen. Doch trotz einiger Erfolge, ein Allheilmittel ist das Ganze nicht. Aktuell sucht Michael Saar einen Nachfolger für sich als ärztlichen Leiter mit verhaltener Resonanz. Er glaubt, dass insgesamt mehr Mediziner ausgebildet werden müssten. Und dennoch, er ist überzeugt vom Landarztnetz.
Es ist die Zukunft, absolut die Zukunft.
Tja, die Zukunft der Landärzte geht im Lahn-Dill-Kreis auf jeden Fall nur mit dem Landarztnetz. Und das hat Alina Leimbach uns vorgestellt. Das neue Schuljahr ist gerade eine gute Woche alt. Zeit für die Ergebnisse einer landesweiten Befragung der hessischen Landesschülervertretung. 10.000 Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und Regionen haben dabei mitgemacht. Es ging um Notendruck, psychische Gesundheit, um Rassismus und um vieles mehr. Weiß Ariane Focke, unsere Landtagskorrespondentin. Sie hat für uns die Pressekonferenz der Landesschülervertretung verfolgt.
Zwei Drittel der befragten Schülerinnen und Schüler bemängeln zu viele Plattformen und Wege, digital mit Lehrerinnen und Lehrern zu kommunizieren. In der Umfrage gaben außerdem 90% der Gymnasiasten an, dass die Schule für sie eine psychische Belastung darstellt.
In unserer Umfrage wurden dann angegeben, dass vor allem die Hausaufgaben und Klausuren für einen großen Teil bzw. den größten Teil dieser psychischen Belastung, des Stresses und eventuell daraus resultierenden psychischen Krankheiten die Ursache sind.
Erklärt Landesschülersprecher Mika Kraft. Die Schülerinnen und Schüler haben außerdem angegeben, dass es beim Homeschooling während der Corona-Pandemie oft keine räumliche Trennung von Schule und Privaten gegeben habe. Was auch sehr deutlich bei der Umfrage wird, Aufhol- und Förderprogramme vom Land Hessen kommen nicht wirklich bei den Jugendlichen an. Dabei geht es um das 150 Millionen Euro schwere Förderprogramm des Landes Löwenstark. Das Aufholprogramm soll Schülern eigentlich helfen, die Nachwirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Dazu gehören Förderkurse, Hausaufgabenbetreuung und Geld für zusätzliches pädagogisches Personal. Laut Umfrage haben das von den befragten Schülerinnen und Schülern aber nur 3,5% in Anspruch genommen. 62% gaben sogar an, das Programm überhaupt nicht zu kennen. Eine Zahl, die viel zu hoch sei, vor allem bei dem Geld, was für das Programm aufgewendet werde, sagt Landesschülersprecher Mika Kraft.
Nachholbedarf ist da auf jeden Fall, dass man diese Nachhilfe in der Schule anbietet ordentlich und dass man weiß, dass diese existiert, dass man weiß, dass es auch Hilfsangebote gibt, um sowas aufzuholen und dass man dann eben diese auch wahrnehmen kann und nicht darauf angewiesen ist, privat zu gucken, wie muss ich jetzt das Versagen, was während Corona aufgetreten ist, privat nachholen.
Zumal sich auch nicht alle eine private Nachhilfe leisten könnten. Das Kultusministerium kann diese Einschätzung zu Löwenstark nicht teilen. Auf Anfrage heißt es:
Im Rahmen einer landesweiten repräsentativen Umfrage unter allen Schulen bestätigten diese zuletzt, dass das Landesprogramm maßgeblich bei der Kompensation Corona-bedingter Lernrückstände wirkt. Rund 85% der Schulen gaben an, dass insbesondere Schülerinnen und Schüler mit hohem Nachholbedarf durch die Unterstützungsmaßnahmen gefördert werden.
Weiterer wichtiger Punkt aus der aktuellen Umfrage ist, dass Kinder und Jugendliche an der Schule Rassismus beobachten oder selbst erfahren. In mehr als der Hälfte der Fälle gehe er von Mitschülern aus, aber auch von Lehrkräften. Das sagen 26%. Eine Erfahrung, die auch Mohammed, 19, aus Offenbach machen musste.
Es gab einen Vorfall, als ich mit drei weiteren Freunden, heißt eine Vierergruppe, einfach durch den Eingang lief und eine Lehrerin sagt, nicht mal im böswilligen Ton, sondern in ihrer Perspektive im Spaßton, oder laufen 100 Jahre Knast rein.
Es ist nicht das erste Mal gewesen, dass er sowas erlebt hat. Los ging es bereits in der Grundschule, als er von einem Lehrer gefragt wurde, ob seine Mutter daheim auch was zu sagen hätte. Die Landesschülervertretung sagt, die Umfrageergebnisse im Bereich Rassismus seien für sie erschreckend.
Wenn Schule stresst, eine Umfrage unter hessischen Schülern wurde heute vorgestellt und Ariane Focke hat darüber berichtet. Der Tourismus in Hessen hat sich von der Corona-Krise erholt. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, zählten die Beherbergungsbetriebe im August 1,5 Millionen Gäste. Das sind 4% mehr als im gleichen Monat des Vor-Corona-Jahres 2019. Am meisten hat der Main-Taunus-Kreis profitiert, aber auch die Städte Frankfurt und Offenbach. Und bald strömen möglicherweise auch viele Touristen nach Willingen. Willingen ist ja schon längst nicht mehr nur für den Winter Sport und das Skispringen dort bekannt. Da ist das ganze Jahr richtig viel los und bald ist der Ort in Waldeck-Frankenberg um eine weitere Attraktion reicher, nämlich eine neue Superlative nimmt künftig ihren Platz direkt neben der Mühlenkopfschanze ein. Gerade ist aber noch Großbaustelle dort. Der Skywalk entsteht, Deutschlands längste Hängebrücke. Und Silvia Ritter war für uns dort an der Baustelle.
Durchgang verboten, Lebensgefahr. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Hier entsteht Großartiges, das erkenne ich sofort. Die Willinger Mühlenkopfschanze bekommt einen neuen Nachbarn, und zwar den Skywalk. Geschäftsführer Arndt Brühne bringt es gerade mal auf den Punkt.
Es wird die längste Hängebrücke Deutschlands und die zweitlängste der Welt.
Wir stehen in einer Großbaustelle, in der ich mir ziemlich klein vorkomme. Und die Bezeichnung in den Seilen hängen hat für mich ab heute irgendwie auch eine ganz neue Bedeutung. Da hängt ja wirklich einer.
Es ist der Kevin Lauber von der Firma Swissrope, der Hauptplaner der Brücke, der baut die komplette Brücke. Und das ist die Firma Zurbrück, die sind spezialisiert auf Seilzüge aller Art. Also die bauen Seilbahnen, ziehen die Seile über Hängebrücken, sind schwindelfrei und haben keine Angst vor luftigen Höhen.
Bis das geschehen konnte, war so einiges an Vorarbeit nötig. Alleine 5 Jahre Planungsphase inklusive Standortsuche gingen voraus. Im Frühjahr diesen Jahres begann man dann mit der Versenkung der Bodenanker. Dann wurden die Stützen gestellt. Arndt Brühne.
Wir stehen jetzt unter den 8 Meter hohen Portalstützen, an denen die 4 Tragseile hängen. Und an diesen 4 Tragseilen wird einfach die Brücke eingehangen. Das ist ein Gitterrost für den Boden und eine seitliche Absperrung. Die werden einfach da drangehangen. Und jedes dieser 4 Seile wiegt 20 Tonnen. Also 80 Tonnen, die jetzt schon über dem Tal hängen.
Fehlen also noch 40 Tonnen bis zur Fertigstellung. Die soll noch Ende des Jahres erfolgen und dann kann es losgehen. 750 Gäste darf der Skywalk dann gleichzeitig durchs Stricktal bis zum Musenberg führen. Imposante Aussichten inklusive. Vielleicht auch ein flaues Gefühl in der Magengegend. Schließlich reden wir da von 664 Metern, die zurückzulegen sind, in 100 Metern Höhe, auf einem Gitterboden. Ich treffe Norbert Lopatta. Er ist Leiter des Tourismus- und Kurbetriebs in Willingen und empfängt den Skywalk mit offenen Armen.
Wir brauchen Fortschritt, wir brauchen Innovation, wir brauchen neue Projekte. Und für uns ist es eben von besonderer Bedeutung, dass wir hier Familien ansprechen, Wanderer ansprechen und mit dem Skywalk etwas schaffen, wo wir eine neue Attraktion für Willingen gewinnen. Und da bin ich mir sicher, dass wir hier unheimlich viele Menschen herbekommen, die einfach Lust haben, das kennenzulernen.
Kennenlernen kann man den Skywalk schon bald. Die Pläne aufgehen, begrüßt er noch in diesem Jahr die ersten Besucher.
Eine Hängebrücke könnte schon bald Touristenströme nach Willingen locken. Silvia Ritter hat sie uns beschrieben. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.